Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir wollen uns heute das Thema Kompetenzraster näher anschauen. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein ins Thema. Erklär doch bitte, was ist das Kompetenzraster und wofür wird es verwendet?
Also ein Kompetenzraster ist im Grunde ein Instrument zur Darstellung, also zur strukturierten Darstellung von Lernprozessen quasi, und es beschreibt Kompetenzen in abgestuften Niveaustufen und macht sichtbar dann, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kenntnisse die Schüler haben, also bereits erworben haben, welche noch als nächstes quasi aufgebaut werden können. Ein Kompetenzzeugnis dient der Lerntransparenz, der Selbst- und Fremdeinschätzung und der individuellen Förderung. Momentan ist es so, dass viele Kollegen zwar Kompetenzraster haben, für sich selbst irgendwie. Ich gehe ein Stück weiter und gebe den Kindern die Raster, damit sie selber damit arbeiten können.
Okay, also. Wie kleinteilig sind diese Kompetenzraster aufgebaut? Also was wäre zum Beispiel eine Kompetenz und was wären diese Unterkompetenzen, die Kinder erlernen müssten?
Na, man hat laut Rahmenlehrplan, also nehmen wir mal Mathe zum Beispiel, man hat den Rahmenlehrplan Teil C und der ist mit den inhaltlichen Kompetenzen, also welche Inhalte die Kinder irgendwie beherrschen sollen. Es gibt auch fachbezogene Kompetenzen, also alles, was die Kinder dazu tun sollen. Und innerhalb eines Themas muss man Ziele festsetzen. Ansonsten ist dieses Thema so weit, also zum Beispiel für meine Klasse habe ich jetzt die Orientierung im Zahnraum bis 10.000 genommen. Und ich habe dieses Thema auseinandergenommen, weil wenn ich den Kindern sage, wir schreiben morgen einen Test, es geht um die Orientierung im Zahlenraum, bereitet euch vor, dann wissen sie gar nicht irgendwie, was das alles beinhaltet, weil die haben zwar die letzten Wochen geackert, aber dass die Kombination, also das Kombinieren irgendwie von diesen Erkenntnissen ist bei vielen einfach nicht vorhanden. Und deswegen bekommen sie von mir ein Raster, da sind alle Ziele, alle Feinziele nochmal dargestellt in Abstufen, damit sie sich daran orientieren können beim Arbeiten, beim Lernen und sich dann dementsprechend dann selbst einschätzen können.
Gut, also ich stelle es mir jetzt als Laie einfach mal so vor, wir nehmen die Kompetenz Autofahren.
Dann lass uns bei dem Thema irgendwie Orientierung im Zahnraum.
Gut, dann bleiben wir da, dass wir das nicht so abstrahieren. Was ist dann wichtig?
Die Kinder sollen irgendwie mit Stellenwerten arbeiten können, also Stellenwert verstehen. Sie sollen auch Zahlen benennen, also Zahlen nach Stellenwerten auch benennen können. Die sollen Zahlen bis 10.000 lesen und schreiben können. Die sollen Zahlenwörter schreiben und lesen können und sie zum Beispiel eine Zahl mit Ziffern noch schreiben können dazu. Danach sollen sie Zahlen bis 10.000 vergleichen und ordnen können. Sie sollen Zahlen auf dem Zahlenstrahl finden. Sie sollen Vorgänger und Nachfolger bestimmen können. Sie sollen Vorgängerzehner und Nachfolgerzehner bestimmen können. Sie sollen Vorgänger und Nachfolger Hunderter bestimmen können und dasselbe Spiel nochmal mit den Tausender. Dann sollen sie Zahlen runden können, sie sollen die Mitte zwischen zwei Zahlen finden. Genau, das ist alles dokumentiert mit Beispielen, damit es den Kindern auch klar ist. Also jetzt habe ich noch die Kurzversion quasi nochmal von mir gegeben, aber mein Raster ist auf zwei Seiten in fünf Spalten. Also einmal sind die Lernziele quasi dargestellt und danach habe ich in der Darstellung quasi der Entwicklung mache ich es mit dem Growth Mindset, dass ich dann die Pflanze habe in vier Etappen, von Zwiebel bis zur Blüte, und die Kinder können sich selbst einschätzen.
Gibst du den Kindern dann das Raster als DIN oder als Papier?
Und genau, die kriegen ein DIN A4-Blatt irgendwie dazu und die wissen, woran sie zu arbeiten haben. Und die können selbst einschätzen, also zum Beispiel bei Stellenwert verstehen. Die erste Stufe ist dann, ich verstehe die Stellenwerte kaum, ich verstehe die Stellenwerte, verwechsle sie aber manchmal noch und so weiter und so fort. Und so ist die Abstufung und die können sich irgendwie selbst einschätzen. Und wir hatten in den Folgen davor schon mal das Thema Selbsteinschätzung, hat eine Effektstärke laut hat die irgendwie von 1,33. Das heißt, das ist die stärkste Effektstärke, die es gibt, und die muss man benutzen. Und viele Lehrkräfte machen schon so ein Raster für sich selbst, um zu wissen, okay, was sind so die Unterthemen quasi zu dem großen Thema. Es ist einfach nur der nächste Schritt zu sagen, okay, Selbsteinschätzung ist halt wichtig für die Kinder, es ist relevant, das haben viele Studien mittlerweile auch bewiesen. Deswegen gebe ich diese Raster einfach raus. Es ist für mich auch in der Kommunikation mit den Eltern deutlich leichter, weil die Eltern sehen, was zu diesem Thema alles gehört. Also wir haben mit Elternhäusern zu tun, die haben nicht unbedingt studiert, die sind irgendwie, Schule ist halt zwar Schule, aber viele sind trotzdem halt interessiert und wollen gucken, und von den Kindern hört man zu Hause zu wenig, und so hat man ein Raster und die wissen, woran sie mit den Kindern arbeiten können.
Und die Kinder schätzen sich dann in der Schule ein, oder machst du das als Hausaufgabe, oder ist das ein fortwährender Prozess?
Es ist fortwährend. Also jedes Mal, wenn wir dran arbeiten. Und wir haben jetzt den Zahlenraum quasi nur bis 10.000. Wir werden in die Tage irgendwie, also ich habe sehr viel Zeit dafür gebraucht, jetzt erstmal in den 6 Wochen die Klasse in die Spur zu bringen. Jetzt haben wir den Zahlenraum erweitert. Wir werden in den nächsten Wochen bis 100.000 gehen, und das wird keine große Einführung irgendwie benötigen, weil die Kinder haben diese Standards, diese Basiskompetenzen drauf, und die werden einfach dran weiter feilen im größeren Zahlenraum.
Also kommt dann eigentlich nur ein Stellenwert hinzu, und dadurch, dass die Kinder das erkennen können, da ist ein weiterer Stellenwert.
Genau, weil sie haben in den letzten Wochen enorm viel an Stellenwerten gearbeitet, also auch im kleineren Zahlenraum, um einfach diese Basiskompetenz halt eine von 6, die enorm wichtig ist. Und jetzt, wo das wirklich sitzt, wo die Kinder sprachlich auch in der Lage, nach Stellenwert zu sprechen, ist die Erweiterung vom Zahlenraum kein großes Thema mehr. Also wir werden noch viel an der Darstellung üben, weil es muss irgendwie eine konkrete Vorstellung bei den Kindern kreiert werden oder vor Augen geschaffen werden. Und daran werden wir arbeiten, aber tatsächlich die Arbeit mit den Stellenwerten, ansonsten werden sie selbstständig über die Bühne bringen. Also da werde ich wenig involviert sein. Aber dafür brauche ich aber die Sicherheit, dass es in Zahlenraum bis 10 sitzt. Und deswegen habe ich ein Kompetenzraster. Und da schätzen sie sich ein, ich schätze sie auch ein, und dann weiß ich, wo jedes Kind steht. Und dann kann ich ja weiter.
Also, wo du die Klasse übernommen hast, bist du nochmal in Zahlenraum 10 zurückgegangen, hast da die ganzen Basiskompetenzen abgefragt, um zu sehen, wie der Stand ist. Hast dann langsam die Zahlenräume sozusagen erweitert, bis du auf die 10.000 gekommen bist. Und deine Aussage ist ja, wenn man das Kompetenzraster in der 10 beherrscht, ist der Schritt bis zur 100 kleiner, ist
Na, der also Schritt bis 1000 ich, genau, kleiner. Ich bin auf 20 zurückgegangen, also 20 haben wir gemacht sozusagen, damit wir auch über den 10er rechnen können. Das sind so die Basiskompetenzen, die wir erstmal irgendwie nochmal rangenommen haben, weil viele konnten irgendwie gar nicht mit bis 20 rechnen. Also das sind so wirklich so Grundfertigkeiten, und da hätte ich zwar erweitern können, aber das wäre ein Drama gewesen. Das macht ja gar keinen Sinn irgendwie, und deswegen habe ich den Schritt gemacht und ich bin zurückgegangen auf 20, dann auf 100 und jetzt also danach 1000, und jetzt sind wir bei 10.000, und das ist gut, und die TU macht sich auch immer wieder bemerkbar, und ich bin dankbar für diese Aufgabe. Den Sachen wie Zahlenstreich zum Beispiel, wir haben jetzt zwar den Zahlenraum erweitert, aber die Darstellung vom Zahlenstreich, die ist in der TU zweimal die Woche drin. Das heißt, das Thema wird nicht nochmal groß eingeführt. Wir werden uns das ganze Thema in dem Zahlenraum anschauen, ohne das Thema überhaupt Zahlenstreich nochmal irgendwie durchzukauen, weil es den Kindern bekannt ist, was das ist.
Dafür nutzt du ja deine TU, da haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, die ja einmal dafür da ist, den Kindern Langzeit oder fürs Langzeitgedächtnis zu lernen, und zum Zweiten diese
Geläufigkeit.
Die Geläufigkeit, also genau, wenn du halt bestimmte Themen hast, die halt in diesem spiralförmigen Aufbau dann alle 3 Monate mal rankommen, dass die einfach noch sitzen und die Kinder die ganzen Tricks noch drauf haben mit verliebten Zahlen und allem drum und dran, weil sie es einfach jede Woche immer wieder einzelne Aufgaben rechnen, genau. Und dadurch...
Zeige sich jetzt nochmal auch mit dem schriftlichen Rechenverfahren zum Beispiel. Also wir haben addiert und subtrahiert die letzten Wochen in kleineren Zahlenräumen. Das haben wir durchgekaut, das haben wir anhand von Stellenwerten irgendwie zusammengerechnet, versprachlicht, hoch und runter, wirklich zu jeder TÜ auch noch on top im Unterricht dazu. Und jetzt wird dieses Thema, was sonst immer irgendwie ein separates Thema ist, weil man das immer wieder neu einführen muss, weil die Kinder das immer wieder vergessen, wie das geht und so weiter und so fort, das werde ich nicht. Das werden wir jetzt quasi, wir beenden jetzt die Erweiterung vom Zahnraum und das wird, dieses schriftliche Rechenverfahren im noch großen Zahnraum wird eine Randnotiz sein. Wir werden es gemeinsam nochmal kurz besprechen und danach werde ich es in der TU einbauen und dann wird es trainiert. Und dann ist es kein extra Thema. Das heißt, ich habe viel Zeit gebraucht, um jetzt nochmal irgendwie diese Grundkompetenzen irgendwie auf Vordermann zu bringen, um sicher zu sein, dass ich weitermachen kann. Und jetzt werden wir einfach schneller werden. Die Kinder werden merken, okay, wir drehen uns jetzt ein bisschen schneller, weil bei manchen Themen müssen wir uns nicht mehr groß aufhalten. Wir sparen Zeit. Es lohnt sich also, immer wieder irgendwie zu hinterfragen, sitzen die Kompetenzen irgendwie, um weitermachen zu können. Und wenn man feststellt, die sitzen halt nicht, dann braucht man nicht weitermachen. Es ist sinnvoller, irgendwie kurz mal einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, was nicht sitzt, dran zu arbeiten, um dann weitermachen zu können. Weil die Zeit gewinnt man wieder im Nachhinein.
Die Kompetenzen, hattest du ja gesagt, ziehst du dir dann aus dem Rahmenlehrplan raus. Also da sind dann die Kompetenzen, die die Kinder lernen sollen pro Schuljahr oder in dem entsprechenden Schuljahr, sind dann aufgeteilt oder aufgelistet.
Genau, also zum Beispiel im Rahmenlehrplan für Mathematik. Wir haben prozessbezogene Kompetenzbereiche und wir haben inhaltsbezogene Kompetenzen. Und mein Raster beinhaltet beides. Also bei den inhaltlichen Kompetenzen geht es wirklich um die Inhalte. Man hat aber meistens nur eine grobe Umrahmung. Das heißt, wenn ich den Kindern sage, vergleiche, du sollst irgendwie vergleichen können, ja, ist halt schwierig. So, und dann meistens fehlen auch noch die prozessbezogenen Kompetenzen. Das heißt, die Kinder sollen mathematisch argumentieren können, Probleme lösen, modellieren, darstellen, Darstellung anwenden und so weiter und so fort. Und das habe ich auch im Raster drin. Also zum Beispiel Stellenwerte verstehen. Ich weiß, was Einer, Zehner, Hunderter und Tausender sind. Ich kann die Stellenwerte erklären. So. Und dann habe ich wieder irgendwie prozessbezogene Kompetenzen mit eingebaut. Also das geht nicht darum, dass sie das irgendwie formal abarbeiten können, sondern ich möchte immer, dass sie die Sachen versprachlichen können, um sicher zu sein, dass sie die verstanden haben. So, und so ist der Raster quasi aufgebaut und die haben für alles irgendwie Beispiele und die können sich einschätzen. Genau. Und im Rahmenlehrplan, also es ist im Rahmenlehrplan auch also im Teil C ist es auf jeden Fall klar kommuniziert in der Leistungsbewertung, also in der Vorvorleistungsbewertung ist auch Kompetenzaufbau ein Thema und da wird aber auch gesagt, dass dass dieser Kompetenzaufbau ein Prozess ist. So, und das heißt, man muss einen Prozess irgendwie darstellen. Man muss irgendwie den Kindern genauso zeigen, was sie gerade zu tun haben, was sie schon geleistet haben, welche Erfolge sie schon hatten und welchen Weg sie noch vor sich haben. So. Und das ist der klare Unterschied zu den Noten. Die Noten geben an, das ist dein Jetztstand und ob wir nochmal eine Note dazu irgendwie haben werden oder nicht, steht in den Sternen. Und deswegen entscheide du, ob du noch weiter daran arbeiten möchtest oder nicht. Beim Kompetenzraster haben die Kinder die Möglichkeit, sich selbst einzuschätzen. Sie wissen, das habe ich davor schon gelernt, das kommt noch auf mich zu und daran kann ich mich noch irgendwie verbessern und daran noch üben, um noch besser zu werden. Also zusammenfassend kann man einfach sagen, ein Kompetenzraster ist keine zusätzliche Erfindung, sondern die ist, es ist ja ganz klar ein Werkzeug und was alles sichtbar und verständlich irgendwie macht, also was der Lernprozess irgendwie sichtbar und verständlich macht.
So, der Rahmenlehrplan gibt ja die Kompetenzen vor, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht so kleinteilig, wie du es mit den Kindern teilst. Wie sieht dann also der Schritt bei dir aus von den Kompetenzen, die du im Rahmenlehrplan vorfindest, und wie kommst du dann zu dem Raster, was du mit den Kindern teilst und wo sie sich dann selber einschätzen können?
Na, zum Beispiel also im Rahmenlehrplan Teil C für Mathematik in Brandenburg sieht man auf Seite 38 zum Beispiel, Zahlenvorstellung ist irgendwie eine inhaltliche Kompetenz. Zum Beispiel für Klasse 4, also Niveaustufe C ungefähr, es ist in drei Teilen irgendwie gegliedert. Man hat Zahlen auffassen und darstellen, Zahlen ordnen, Zahlbeziehungen beschreiben. Und für die Niveaustufe C steht dann also bei Zahlen auffassen und darstellen, darstellen von natürlichen Zahlen bis einer Million, als Bild, als Wort, als Ziffern, wechseln zwischen den Darstellungen natürlichen Zahlen. Darstellen von natürlichen Zahlen bis zu einer Million, wechseln zwischen den Darstellungen, erklären der Stellenwerte und so weiter und so fort. Und das ist für die Kinder nicht klar. Also man kann, was ich im Grunde mache, ich nehme das und formuliere es grob um für die Kinder, damit sie damit was anfangen können. Mit kurzen Beispielen zum Beispiel.
Und die Beispiele haben sie ja auch dann in diesen vier Stufen, die du dann immer zum Ankreuzen oder Ausmalen oder wie auch immer
angibst. Na, die haben in der ersten Spalte ist immer so ein Beispiel quasi, damit sie wissen, was damit genau gemeint ist. Und bei den Abstufen, ich habe immer so Vorschläge, je nachdem, was sie für Fehler machen oder je nachdem, welche Probleme sie noch haben könnten, habe ich damit drin, damit sie sich daran orientieren können. Und wenn sie nicht weiter weiß, fragen sie mich, wie sie sich einschätzen können. Und dann frage ich, kannst du das, kannst du das, kannst du das? Und dann bist du vielleicht auf dieser Niveaustufe. Genau.
Gut, dann haben wir jetzt den Rahmenlehrplan sozusagen abgedeckt. Wir entnehmen ja auch die Sachen, oder du entnimmst die Sachen ja auch direkt aus dem Rahmenlehrplan. Dann lass uns nochmal auf die Praxis schauen, wie du das einsetzt und wie so ein Einstieg funktionieren könnte, wenn man das Ganze bei sich auch machen möchte. Du führst ein neues Thema ein. Gibst du dann schon dieses Kompetenzraster mit raus oder ist das eine Sache, die du dann nach ein paar Stunden erst machst, damit die Kinder auch schon teilweise Erfolge abhaken können? Oder macht es Sinn, gleich zu Beginn, damit die Kinder eine bessere Übersicht haben, welche Kompetenzen da so auf sie zukommen in der nächsten Zeit? Wie setzt du das um?
Na, generell glaube ich, macht es Sinn, wenn man zu Beginn eine Einheit den Raster mitgibt, damit die Kinder sich daran orientieren können und wissen, was sie vor sich haben. Wenn man es nicht schafft, weil es aufgrund der Vorbereitung irgendwie zu viel ist, dann es gibt kein richtig oder falsch. Also wenn man sich entscheidet, damit zu arbeiten, dann ist es schon mal gut. Und wann man es rausgibt, man muss gucken, man kann austesten. Für mich weiß ich, es ist sinnvoller, das zu Beginn rauszugeben. Jetzt aber mit der vierten Klasse, die ich übernommen habe, damit habe ich noch nicht angefangen, so genau zu arbeiten, weil ich hätte sie mit allen Methoden, die ich mitbringe, hätte ich sie überfordert. Macht jetzt keinen Sinn. Aber nach den Ferien jetzt können wir einen Schritt machen und jetzt starten wir mit dem Raster. Und auch daran werden sie sich irgendwie gewöhnen. Also es gibt kein richtig oder falsch. Es ist eine Pro- oder Kontra-Entscheidung. Entweder man macht es oder man macht es nicht. Und danach, wie man es macht, man kann es nicht falsch machen, weil man es erstmal macht, finde ich.
Also das heißt, du hast jetzt erstmal das Thema eingeführt. In Brandenburg waren jetzt gerade Herbstferien. Und nach den Ferien nimmst du dann das Kompetenzraster mit und die Kinder können dann beginnen, sich einzuschätzen und zu schauen, an welcher Stelle muss ich noch arbeiten. Also welche der Kompetenzen, die irgendwann mal abgefragt werden könnten, zum Beispiel in einem Test oder einer Klassenarbeit, Welche davon beherrsche ich noch nicht?
Genau, wir wollen in 2 Wochen eine LK schreiben. Ist also ein größerer Umfang als ein normaler Test. Und deswegen bekommen Sie jetzt von mir ein Raster. Damit werden Sie sich einschätzen können. Die haben noch 2 Wochen Zeit, um nochmal zu üben, sich genau die Themen anzugucken, wo Sie vielleicht Schwäche haben, mit den Eltern zu Hause zu üben, mit mir in der Schule zu üben und sich Hilfe zu holen. Also wirklich die Verantwortung auch für sich selbst zu übernehmen. Dafür haben Sie jetzt Zeit und eine klare Darstellung von dem, was Sie in der LK erwartet.
Die Kompetenzraster, die gibst du dann, die werden dann in dem Mathehefte abgeheftet oder... Also die gehen auf jeden Fall mit nach Hause. Das heißt, ein Kind könnte dann zum Beispiel zu seinen Eltern gehen und sagen, hey, ich habe hier noch Probleme, schau mal und helf mir mal bitte oder lern mit mir oder wie auch immer.
Wir haben einen Matheordner, der ist relativ dünn und leicht, so diese Plastikordner sozusagen, weil ein Hefter zu dünn ist für das, was wir immer abheften wollen. Außerdem will ich sortiert haben. Wir haben einen Trenner drin und eine Partie von dem ist dann Kompetenzraster. Und da werden die Sachen abgeheftet.
Und da kommen dann alle Kompetenzraster mit der Zeit für jedes Thema immer rein.
Genau, in dem Ordner haben wir auch irgendwie für das Rechenband einen Trenner und, so dass wirklich alles irgendwie ordentlich abgeheftet ist, dass alles seine Ordnung ist, dass alles wieder gefunden wird und dass wir nicht suchen müssen, sondern das sind auch so Personalkompetenz, die mit trainiert werden.
Wie erstellst du jetzt diese Kompetenzraster? Also du hattest ja gesagt, du formulierst das, was im Rahmenlehrplan drinsteht, um und baust dann die Stufen, machst noch Beispiele dazu. Das hört sich ja recht aufwendig an.
Was auch tatsächlich bisher, fand ich zumindest, es hat sich immer gelohnt. Also es ist immer die Balance zwischen, es kostet immer wieder Zeit, das zu machen irgendwie. Wiederum aber, es bringt die Kinder so viel weiter, es bringt mich auch so viel weiter, es bringt meinen Unterricht so viel weiter, dass ich denke, okay, es lohnt sich. Im Grunde nimmt man einfach den Rahmenlehrplan und man zerstückelt die Sätze irgendwie oder die Wortbausteine, die da drin sind und man macht irgendwie zu jedem ein kleines Beispiel. Das ist aufwendig, ist aber zu schaffen. Im Grunde.
Und im Endeffekt, wenn man es einmal gemacht hat, hat man es ja abgefrühstückt. Genau. Also das heißt, wenn man das im besten Falle als Schule beschließt, dass man das in allen Klassen einführt, würde jede Lehrkraft ja nur die aktuelle Klassenstufe dann machen müssen.
Genau, es ist ja trotzdem, also ob man das irgendwie in der ganzen Schule machen kann, weiß ich nicht. Ob man dazu irgendwie verdonnert werden kann, weiß ich auch nicht. Wenn man sich aber im Kollegium einigt und wenn man zusammenarbeitet vor allem, dann ist es bestimmt irgendwie eine coole Sache.
Ja gut, sowas könnte man ja in einer Fachkonferenz dann einfach besprechen. Also wenn man jetzt Fachlehrer ist oder ein Klassenlehrer und Mathe unterrichtet, könnte man in einer Fachkonferenz das vorschlagen. Was ich nur meine ist, wenn man es einmal erstellt hat, dann hat man es. Also genau, man muss hier nicht jedes Jahr nicht neu.
Genau, die ändert sich
ja. Und das war jetzt wieder so der Gedanke, wenn man jetzt denkt, ach, alle Themen, die irgendwann mal in Mathe in der Grundschule rankommen, muss ich allein machen, sieht man wieder den großen Berg. Und das war wieder so die Idee, das in Etappen und kleinere Happen zu unterteilen, indem man entweder mit anderen zusammenarbeitet oder, ja.
Naja, das Lustige ist, im Kollegium hat man schon viele, sehr viele Instrumente, womit man arbeitet. Also viele Schulen haben Schick irgendwie, das ist schulinternes Curriculum. Da ist auch alles beschrieben, was wir in den jeweiligen Stufen irgendwie schaffen wollen, wo sie die Schwerpunkte in den Klassen, in den Stufen und so weiter und so fort. Dann hat man den Rahmenlehrplan und pipapo. So, das heißt, man hat schon viele Sachen, aber man gibt es nicht raus. Es ist immer nur für die Lehrkräfte, obwohl es eigentlich da ist. Und wie du gesagt hast, also wenn man die Raster einmal erstellt hat, dann sind sie da. Da sind minimale Änderungen, vielleicht kleine Anpassungen, wenn man merkt, okay, in dem einen Jahr hat dies und das, dieser Punkt irgendwie ist schlecht formuliert. Also so ein kleinen Details kann man noch feilen, aber tatsächlich sind die Raster dann irgendwann da und die kann man halt benutzen.
Aber es gibt nicht vom Ministerium Ich meine, da wäre es ja eigentlich der einfachste Weg. Da wird es einmal erstellt und dann alle Schulen verteilt. Vom Ministerium oder so gibt es da kein Kompetenzraster, was man irgendwie...
Es ist mir nicht bekannt. Ich glaube, vom Ministerium haben wir zuletzt den Ersatz für unser schulinternes Curriculum quasi bekommen. Aber tatsächlich wäre die Arbeit an Kompetenzrastern deutlich sinnvoller. Und zwar, was man momentan noch hat, zum Beispiel bei der Orientierungsarbeit in Mathe letztes Jahr, vierte Klasse, man hat auch irgendwie eine Art Kompetenzraster, aber da geht es vor allem um prozessbezogene Kompetenzen, inhaltsbezogene Kompetenzen und Niveaustufen. Also ist das irgendwie ausgeprägt oder nur zu gering ausgeprägt. Aber da sind nicht irgendwie, es geht nicht tief genug. Also ich möchte nicht irgendein Oberthema haben und danach nur die Abstufung davon. Es geht wirklich darum zu gucken, okay, was ist in diesem Thema, was müssen die Kinder alles beherrschen, um zu sagen, ich bin fit in der Orientierung im Zahnraum. So, und ich finde, prägnant ist es bei dem Beispiel mit den Malfolgen. Dann heißt es oft irgendwie, die Kinder können keine Malfolgen. So, ja, was davon können sie nicht? Haben sie irgendwie die Darstellung irgendwie nicht verstanden? Haben sie die Addition dazu nicht verstanden? Haben sie nur irgendwie nicht auswendig gelernt? Also da ist auch irgendwie, es sind so enorm viele Bausteine, um zu sagen, okay, das Kind beherrscht die Multiplikation. Und es ist einfach zu vage zu sagen, das Kind beherrscht das nicht. Ja, was denn genau? Und da hilft so ein Raster, genau zu gucken, okay, woran liegt es? Was hat das Kind irgendwie nicht verstanden? Und ein Kind, was die Malfolgen nicht auswendig lernen kann, der macht es nicht mit Absicht. Also wenn sich jemand schon abends hinsetzt mit seinen Eltern und versucht zu üben und zu lernen und es kann diese Malfolgen immer noch nicht, dann ist das Problem ein bisschen tiefer. Und da hilft so ein Raster zu gucken, okay, vielleicht hat dieses Kind einfach das Prinzip erstmal gar nicht verstanden. Einfach die Darstellung. Und dann muss man wirklich nochmal zurückrudern und wirklich zur einfachen Darstellung. Und das habe ich letztes Jahr in der vierten Klasse genauso nochmal gemacht. Die Kinder hatten, weiß ich nicht, auf 3x4 haben sie irgendwie was gezeichnet, irgendwie was völlig daneben war, haben sie nicht verstanden. So, und viele konnten die Malfolgen auswendig, ist ja super, aber das Prinzip haben sie nicht verstanden. Das heißt, es geht dann weiter, wenn man später Sachaufgaben hat und so weiter und so fort, können sie die nicht lösen, weil sie die falsche Vorstellung davon haben. Beziehungsweise gar keine Vorstellung.
Es war dann nur dieses Auswendiglernen, was dann hilft, die exakte Rechnung zu machen, aber spätestens, wenn man das Ganze dann irgendwo anwenden muss oder auf eine neue Aufgabe übertragen, da hört es dann auf.
Na, es geht dann um die Anforderungsniveaus dann, also bei der ersten Stufe Reproduktion, dann können Sie das reproduzieren. Wenn es aber darum geht, auf Stufe 2 oder 3 zu kommen, dann sind alle verloren. Dann wundern sich auf einmal alle, die Kinder können doch die Malfolgen, ja, aber die haben keine Vorstellung davon. Und wir haben ja gelernt, irgendwie die Vorstellung von den Sachen ist das A und O. Ohne Vorstellung kein Anwenden.
Gut, aber nochmal zurück zur Frage, weil da hast du mir noch keine vollumfängliche Antwort gegeben. Wie erstellst du jetzt diese Kompetenzraster?
Genau, mittlerweile helfe ich mir selbst, sehr Montessori-lastig bin ich unterwegs. Und zwar, ich habe jetzt eine neue KI entdeckt, und zwar bei Eduki. Eduki hat jetzt irgendwie scheinbar auch KIs erstellt, und zwar mit Prompts, die schon gefertigt sind. Und da drin zum Beispiel kann man Kompetenzraster zu bestimmten Themen erstellen lassen. Habe ich getestet, funktioniert ziemlich gut, ist nicht perfekt, aber ist auf jeden Fall hilfreich, um schon mal eine gewisse Grundstruktur irgendwie zu erarbeiten, ohne dass man den Rahmenlehrplan auseinandernehmen muss. Schade finde ich, man kann keine Daten hochladen. Also ich hätte gerne irgendwie den Rahmenlehrplan für Brandenburg hochgeladen. Man kann zwar Angaben geben, man muss sie aber wieder tippen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen mühsam. Man kann die Klasse bestimmen, man kann die Anzahl der Stufen auch bestimmen. Man kann auch sagen, ob das ein Kompetenzraster anhand eines von mir gewählten Themas ist oder ob es zu einem Blatt aus der Eduki-Plattform ist. Da kann man es noch wählen, aber die Einstellungsmöglichkeiten sind nicht ganz so.
Okay, also Eduki erstmal ist eduki.de, glaube ich, ne? Ist ein Anbieter für Lehrkräfte, um dort, ja, ich sag mal, Arbeitsblätter oder Unterrichtsmaterialien zu teilen. Wir stehen in keinem Verhältnis zu Eduki, also nee. Wir haben damit nichts zu tun. Das, du nennst es jetzt aus freien Stücken. Da hast du also diese KI gefunden. Die KI, du weißt aber nicht, welchen Rahmenlehrplan da jetzt genutzt wird. Also du kannst nicht irgendwie jetzt ein Bundesland auswählen, sondern das ist erstmal dann eine allgemeine, also es wird sich ja wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland im Endeffekt nicht groß ändern. Die Kompetenzen werden ja ähnlich sein, aber das ist jetzt nicht dann auf einen speziellen Rahmenlehrplan bezogen, sondern du gibst dann an, das ist mein Thema und dann, was wird dir ausgespuckt? Die einzelnen Unterkompetenzen?
Genau, also danach die einzelnen Stufen sozusagen, welche Kompetenz die Kinder erworben haben sollen und dann die Stufen für die Selbsteinschätzung.
Ah, die sind auch schon mit bei.
Genau, man kann noch irgendwie danach noch, also man kann mit der KI diskutieren und das habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte, dass alles in der Ich-Form formuliert ist. Also das ist für mich irgendwie wichtig, dass die Kinder irgendwie mit sich selbst zu tun haben und nicht ich mit denen sozusagen. So ein paar Schritte kann man gehen, aber es ist noch nicht so richtig komplett. Also man muss sich schon mal in der Thematik gut auskennen, um genau zu wissen, ob da noch Punkte irgendwie verloren gegangen sind unterwegs oder nicht. Und deswegen, ich fand, die Idee ist nicht schlecht, die Umsetzung ist noch nicht perfekt. Und deswegen bin ich ein Stück weiter gegangen. Erstmal bin ich nachts noch schlafen gegangen. Und ich habe es immer wieder so, nachts stehe ich dann irgendwann, bin ich wieder wach, schlagartig, weil ich schlagartig eine Idee irgendwie hatte. Und diesmal hatte ich es mit der KI, schlagartig stand ich mit der Idee irgendwie da und dachte, okay, jetzt ist erstmal Aufstehen angesagt, weil dann kann ich meistens gar nicht mehr einschlafen. Und dann bin ich zum Rechner gegangen. Ich habe ein Konto schon bei ChatGPT, das heißt, ich bezahle monatlich, aber die $20, die sind es auf jeden Fall wert. Ich habe mein Raster, was ich bei Eduki produziert habe, habe ich da eingepflegt. Ich habe auch schon einen Prompt fertig. Für mich grundsätzlich für Mathe mit dem Rahmenlehrplan, also drin sind alle Rahmenlehrpläne A, B und C und C dann für Mathematik, dasselbe habe ich für Deutsch genauso. Und dann habe ich mein Kompetenzraster hochgeladen, ich habe es erstmal zur Überprüfung rausgegeben anhand von dem Rahmenlehrplan Brandenburg und die Klasse und die Stufe und so weiter und so fort. Da wurde es auch ergänzt, ich habe hier und da noch ein paar Sachen gedreht. Und als ich dann fertig war mit der Tabelle, also als sie so rausgekommen ist, wie ich sie haben wollte, habe ich dann die KI gebeten, mir dafür einen Prompt zu schreiben, wie ein Prompt lauten sollte, damit genau diese Tabelle rauskommt.
Okay, lass uns das nochmal ein bisschen sezieren. Also, für die, die nicht mit KIs arbeiten, der Prompt ist der Befehl, den man einer KI gibt, was sie einem geben soll. Du bist also zu Eduki gegangen, das ist eine spezielle KI-Schnittstelle, wo man dann einfach nur das Thema eingibt und die KI ist sozusagen schon drauf trainiert, dann diese Kompetenzraster auszuspucken. Also wenn man da jetzt wahrscheinlich eingibt, schreib mir ein Lied zum Thema Weihnachten, wird wahrscheinlich wenig bei rauskommen, sondern das ist eine spezielle KI auf dieses Thema.
Das, genau. Was? Die bieten mittlerweile andere Sachen auch. Also man kann irgendwie einen Stundenentwurf erstellen lassen, Arbeitsblätter, Prüfungen, Quiz, Unterrichtseinstieg, Texte differenzieren lassen und so weiter und so fort. Also die haben einige KI-Tools vorbereitet, die wir Lehrkräfte benutzen können.
Gut. Mit dem Ergebnis warst du noch nicht hundertprozentig zufrieden, weil du nochmal bestimmte Anpassungen machen wolltest. Das heißt, du hast dann dieses Kompetenzraster, was du bei Eduki bekommen hast, nochmal zu ChatGPT transferiert.
Ja, also, aber bei Eduki, wer sagt, das finde ich cool, mit Kompetenzrastern möchte ich unbedingt arbeiten, dann ist das echt ein cooler Einstieg, weil das ist wirklich schnell gemacht. Man muss trotzdem rüber gucken, prüfen, dass man kein Thema vergessen hat. Aber Fakt ist, es ist mit wenigen Klick gemacht. Das heißt, man hat nicht mehr diese Hürde, sich hinsetzen zu müssen, den Rahmenlehrplan rausholen, alles rauszukopieren und wieder am Laptop und pipapo, sondern das Team spuckt ein Raster aus, was zu gebrauchen ist. es hat danach nicht ganz meine Anforderungen irgendwie erfüllt.
Na gut, die sind ja auch relativ hoch, wie wir mittlerweile mitbekommen haben.
Aber das Ding ist cool und ist gut zu gebrauchen. Das heißt, das ist der Einstieg für alle, die erstmal starten wollen.
Also, wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin und ich möchte starten, könnte ich mir da jetzt, sagen wir mal, ein Kompetenzraster zu meinem aktuellen Thema machen. Innerhalb, ich sage jetzt einfach mal 5 Minuten, weiß ich nicht, ungefähr wahrscheinlich, ne? Oder braucht es ja mehr Zeit?
5 bis 10.
Sagen wir mal 5 bis 10 Minuten, selbst wenn es eine Viertelstunde ist. Aber ich habe ein Kompetenzraster und ich kann es einfach mal testen. Ohne jetzt vorher viel Aufwand und Recherchearbeit betrieben haben zu müssen. Ich kann gucken, wie reagieren die Kinder drauf, wie komme ich damit klar. Und dann kann man es immer noch später verfeinern oder fürs nächste Thema dann nochmal anpassen, weil man ja auch im Prozess mitbekommt, was funktioniert da gut bei dem Kompetenzraster oder vielleicht will man das dann auch umformulieren nochmal oder andere Beispiele oder wie auch immer.
Ja, im zweiten Schritt, wenn man merkt, okay, das funktioniert gut, das ist interessant, die Kinder können gut damit arbeiten, ich kann als Lehrkraft gut damit arbeiten und, dann kann man sich hinsetzen und noch mehr Zeit irgendwie investieren. Also, aber der erste Weg ist machbar momentan.
Ist erstmal niederschwellig.
Ist niederschwellig. Ist wirklich irgendwie, danach muss man gucken. Und danach, das war für mich irgendwie noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also nicht so weit, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen habe ich den zweiten Schritt über ChatGPT gemacht und habe da das Kommando quasi geschrieben, beziehungsweise ich habe es überarbeiten lassen. Und danach habe ich gebeten, dass die KI den Prompt selbst irgendwie schreibt.
Genau, das ist nochmal ein wichtiger Tipp. Wenn ihr Dinge mit der KI erstellt und ihr habt ihr startet und dann habt ihr mehrere Anpassungen und sagt, das möchte ich aber so haben, das möchte ich so haben und kannst du mir das noch machen, lasst euch am Ende, wenn das ein längerer Prozess war und ihr wisst, das ist eine Aufgabe, die immer mal wieder vorkommt, lasst euch den Masterprompt rausgeben und sagt der KI einfach, schreibt mir einen Prompt, der dieses Endergebnis sofort geliefert hätte.
Genau. Ich habe meinen Prompt auf dem Blog gestellt. Also bei elementarwissen.de finden Sie in der Kategorie Schulentwicklung. Haben Sie die Möglichkeit, sich meinen Raster anzugucken und sich den Prompt ebenso anzugucken. Wer Verbesserungsvorschläge hat, also ich bin für Optimierung immer irgendwie dankbar, wenn jemand Vorschläge hat, einfach kommentieren. Also
ja, und vielleicht nutzt einer das auch schon länger.
Vielleicht nutzt es jemand Ideen. Schon länger, vielleicht kennt jemand eine andere KI, bitte unbedingt kommentieren.
Okay, also wir wissen jetzt, was das Kompetenzraster ist, wie du das einsetzt und wie man das erstellt. Was du ja immer noch gerne machst, wenn du Dinge einführst, ist, dass du dir nochmal Forschung anguckst, was sagen die eigentlich dazu. Und wenn wir zum Thema Forschung im Bildungsbereich reden, kommt man ja an Hattie, glaube ich, nicht vorbei. Hattest du da mal geschaut, wie die Wirksamkeit der einzelnen Elemente ist, wenn man dieses Kompetenzraster in seiner Klasse einführt?
Na, eigentlich durchweg ja positiv. Also man weiß irgendwie Feedback 0,7 Effektstärke, Klarheit der Ziele
0,7. Lass uns die einzelnen nochmal angucken. Also Feedback wäre dann in dem Sinne, dass das Kind schätzt sich ein und teilt diese Einschätzung mit dir und dadurch gibst du ihm dann Feedback.
Genau, ich gebe Feedback in Form von, daran könnte es vielleicht noch arbeiten, vielleicht ist es sicher, dass es das und das nicht kann, sondern vielleicht ist das auf eine andere Ebene. Also man täuscht sich aus über den Lernstand.
Mhm.
So, hat eine tolle Effektstärke. Die Selbsteinschätzung hatten wir schon gesehen, die größte bei dem Thema 1,33. Man hat auch irgendwie die Effektstärke von Lernzielen, die ist, also wenn die Effekt, wenn Lernziele verglichen zu Noten, Notenvergleich und da ist eine Effektstärke von 0,68 zum Beispiel.
Da geht es jetzt darum, dass man diesen Prozess nimmt und nicht die Not, also dass man den Prozess der Kinder bewertet und daran arbeitet und nicht die Kinder in der gesamten Klasse vergleicht und einordnet, sondern jedes Kind für sich betrachtet.
Genau, und grundsätzlich macht ja auch gar keinen Sinn, irgendwie ein Kind anhand der Klasse zu bewerten und zu vergleichen. Weil manche Kinder werden niemals Licht irgendwie sehen, sondern jeder hat seinen Raster, jeder arbeitet daran. Und es geht wirklich darum, dass sie an Lernzielen arbeiten und nicht irgendwie mit der Klasse verglichen werden. Also das ergibt für mich eigentlich gar keinen Sinn. Danach wäre noch die kognitive Aufgabenanalyse. Die ist mit 0,84 Effektstärke.
Da geht es dann darum, dass die Kinder überhaupt verstehen, was sie zu tun haben und das selber begreifen, indem die das, was sie, die Kompetenz, die sie erwerben müssen, halt nochmal in diesen kleineren Kompetenzen.
Zum Beispiel, okay. Ja. Oder man hat auch die formative Evaluation mit 0,68 zum Beispiel auch. Da geht es auch irgendwie darum, dass die Kinder sich selbst evaluieren und dass sie das mit standardisierten Darstellungen irgendwie dann haben. Das heißt, sie stehen nicht jedes Mal vor dem Rätsel, wie sollen sie sich selbst einschätzen und evaluieren, sondern die wissen ganz genau, wie es vonstatten geht. Dann hat man die Lehrer-Schüler-Beziehung mit 0,72 zum Beispiel. Dadurch, dass man in den Austausch geht mit den Kindern, baut man eine Beziehung auf. Und da ist es wirklich wichtig, dass diese wertschätzend ist. Also, dass man wirklich die Kinder, dass man den Kindern beratend zur Verfügung steht und nicht irgendwie mahnend. Mhm. Das ist der Punkt hier, damit man die Motivation nicht zerstört. Ja, die transparente Lernziele sind dann auch wichtig. Die Kinder wissen, die müssen nicht unendlich viele Seiten abarbeiten, sondern die arbeiten konkret an Zielen. Das Thema ist klar, die Ziele sind klar und dann sind sie irgendwie geneigt, dran zu arbeiten. Ja, also eigentlich spricht alles für Kompetenzraster. Was dagegen spricht, ist im Grunde irgendwie mit Aufwand verbunden. Das ist der Punkt.
Mhm. Also eher dann das Zeitmanagement der Lehrer als ja, andere Dinge, die dagegen sprechen.
Ja, wiederum kann man aber auch sagen, irgendwie da spart man woanders auch Zeit. Also wir hatten dann eine Folge zum Thema Selbstständigkeit der Kinder. Die Kinder haben also diesen Plan. Die wissen ganz genau, woran sie arbeiten sollen, was sind die Punkte. Wenn sie mit dem Heft fertig sind und noch Luft haben irgendwo, wissen sie, die können ans Material ran. So, und dann kommen keine 20 Kinder und fragen, welches Material soll ich nehmen, sondern die wissen ganz genau, anhand von dem Raster sollen sie das Material nehmen. So, und schwupps, sind sie auch da selbstständig. Und schwupps, habe ich als Lehrkraft dafür die Strukturen geschaffen, dass sie selbstständig sein können.
Du musst dann aber für diese einzelnen Kompetenzen, also zum Beispiel Nachfolger, Vorgänger und sowas, da müsstest du dann aber vorab Arbeitsblätter dann auch vorbereitet haben.
Arbeitsblätter, Material, was auch immer. Das ist aber alles auf den Regalen da, also passend zu
den. Na gut, aber die müssen ja auch erstellt werden. Also das wäre.
Die müssen erstellt oder gekauft werden. Also mittlerweile gibt es viele Logikos und es gibt mittlerweile in vielen Schulen mittlerweile Material, was vorhanden ist. Also man muss nicht mehr alles irgendwie selbst erstellen oder kaufen. Man muss mal sich trauen, in den Schränken reinzugucken in der Schule und zu gucken, was kann ich in dem Moment gut gebrauchen und das stellt man den Kindern zur Verfügung.
Mhm. Welche Chancen und Herausforderungen siehst du jetzt beim Thema Kompetenzraster?
Na, der Raster bringt echt viele Chancen mit sich. Also zum Beispiel allein die Transparenz, die der Unterricht dann gewinnt. Die Kinder wissen ganz genau, worum es geht, was sie bearbeiten sollen, wie sie stehen zu den unterschiedlichen Themen und so weiter und so fort. Wie viel sie noch vor sich haben, also enorm viel. Dann gibt es die Selbststeuerung, die Selbstständigkeit, die Selbstwirksamkeit, weil die Kinder können sehen, okay, wenn ich wirklich selbstständig dran arbeite und akkurat irgendwie versuche, mich an den Plan zu halten und mich so verhalten, dass ich auch irgendwie konzentriert dran arbeiten kann, dann habe ich eine reelle Chance irgendwie und dann bin ich selbstwirksam. das kommt immer gut an. Dann entwickelt sich dann im Unterricht eine Feedback-Kultur irgendwie. Das prägt dann die Kinder-Lehrer-Beziehung auf jeden Fall ungemein. Und man hat für die Lehrkräfte, bringt das auch eine Art Förderplan mit sich. Dann weiß ich, okay, woran soll ich arbeiten mit den Kindern? Wenn ich mir in der Mitte der Woche irgendwie die Pläne der Kinder angucke und ich sehe, ein Kind hat bei Stellenwerte verstehen irgendwie, ist noch ganz am Anfang, dann weiß ich, ich kann in einer ruhigen Minute mit ihm mal 1:1 arbeiten, oder ich hole mir einen kleinen Kreis von Kindern, wo die alle Probleme haben scheinbar bei dem Thema, und mit denen übe ich. Es ist aber auch nicht zu erwarten, dass alle irgendwie das alles perfekt können. Also das Ziel ist nicht die Stufe 4, also die Stufe 3 sollte irgendwie das Ziel sein. Stufe 4 ist ideal, wie das Wort es sagt, es ist ein Ideal. Wenn es erreicht wird, ist es schön. Und
also die, wenn ich dich richtig verstehe, die Chance besteht also darin, jetzt im normalen Matheunterricht würde man sagen, da geht es ums Volumen der Aufgabe. Also man würde dann als Lehrkraft sagen, heute rechnen wir Buch Seite 60, da sind dann halt spezielle Aufgaben, und die Kinder rechnen die Aufgaben hintereinander weg. Aber man prüft ja nicht, haben sie das genau verstanden oder sind das so auswendig gelernte Dinge, die sie da anwenden. Aber du fragst in dem Falle nicht das Verständnis ab. Und indem du das auf dieses Kompetenzraster machst oder setzt, würdest du halt sagen, wir rechnen jetzt Buchseite 60 mit dem Ziel, das zu verstehen. Und die Kinder können dann, während sie rechnen, genau achten, verstehe ich das, was ich da mache überhaupt. Also allein die Herangehensweise an die Aufgabe ändert sich ja für die Kinder. Statt einfach nur dieses Volumen zu erreichen, also Ziel ist, werde fertig, ist das Ziel, beobachte dich selbst und schau, ob du es kannst, während du diese Aufgaben machst.
Ja. Ich hatte mal eine Hauspie zum Beispiel, da sollten die Kinder eine Seite bearbeiten, das war auch addieren und subtrahieren. Das Heft war schon differenziert, also es gab 3 Stufen. War den Kindern aber nicht klar, wo sie starten sollen. Also das Ziel war, die sollen die Strategien irgendwie üben. Und den Kindern war aber nicht klar, dass sie nicht mit Seite 1 anfangen müssen, wenn sie schon ein Stück weiter sind. Das heißt, die Kinder hatten vom Thema Selbsteinschätzung einfach bisher zu wenig Erfahrung irgendwie gehabt. Und das ist schade. Also den Kindern muss klar sein, dass es nicht darum geht, Seiten für Seiten abzuarbeiten, sondern wirklich, dass sie sich über den eigenen Lernstand, dass sie über den eigenen Lernstand nachdenken. Irgendwie, um zu wissen, okay, bin ich so weit oder brauche ich noch Übung?
Also die guten Schüler können eigentlich die einen Sternaufgaben auslassen und starten bei 2 zum Warmwerden und gehen dann rüber.
Das ist auch total motivierend für die Kinder. Das hatte ich letztes Jahr auch in Geometrie zum Beispiel. Da waren alle Lernziele, die wir erreichen wollten, bis zum Test. Und dann, wenn ein Kind schon ein Thema gut beherrscht hat, dann muss es doch nicht nochmal durchkommen. Es gab eine kurze Prüfung, die Kinder konnten es, die haben was anderes weitergemacht, wo sie irgendwie, die haben selber ihre Schwerpunkte gelegt. Und das ist, für die Motivation ist es super, weil die Kinder sind selbstwirksam, die entscheiden, was kann ich nicht. Die prüfen und dann können entscheiden, was mache ich als nächstes. Die gestalten den eigenen Lernprozess, das ist super. Genau. Also so ein Raster bringt viele Vorteile, es hatte ein paar Herausforderungen, also das haben wir schon gesagt, Zeitaufwand, aber jetzt, wenn man sich mit der KI helfen kann, dann ist es wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Und dann, ehe man es eingeführt hat, das ist wieder was Neues, die Kinder müssen so Stück für Stück rangeführt werden, das ist wie alles, und das sage ich auch immer wieder, alles, was wir einführen, müssen wir wirklich ordentlich einführen, zusammen mit den Kindern, im Gespräch mit den Kindern, um sicher zu sein, dass es akzeptiert wird, und dann funktioniert es. Man muss aber selber klar sein, was man macht, warum man es macht, und man muss es irgendwie vor den Kindern argumentieren können. Man muss ihnen den Mehrwert irgendwie von dem Raster klar machen.
Wie sieht dein Fazit zum Thema Kompetenzraster aus?
Na, ein Kompetenzraster ist dann kein Zauberstab. Also es ist ein Werkzeug, was einfach einen Weg oder einen Lernweg sichtbar macht und verständlich für die Kinder. Es macht alles nachvollziehbar, es macht es für die Kinder nachvollziehbar, es macht es für die Eltern irgendwie, auch für die Kollegen. Man weiß genau, wo die Kinder stehen, die Kinder wissen, wo sie stehen und die Eltern wissen, wo die Kinder stehen. Das heißt, es ermöglicht irgendwie, dass alle drauf gucken können, um helfen zu können im Notfall.
Würde ja zum Beispiel auch Vertretungsstunden leichter machen.
Also das Ganze kombiniert mit den Wochenplänen ist auch ideal, weil dann wissen alle, woran die Kinder eigentlich arbeiten sollen und wo die Schwerpunkte irgendwie jeweils irgendwie liegen. Also die Kombination ist natürlich halt top. Ja, meine Empfehlung wäre, das als Kollegium irgendwie zu besprechen. Vielleicht schafft man es in Stufen, sich zu einigen, und dann kann man sich die Sachen dann aufteilen nach den Fächern. Hm. Wie gesagt, mit der KI ist es wirklich, man hat schon eine grobe Fassung irgendwie, und dann hat man die auch. Also und man kann Stück für Stück alles nochmal überarbeiten, aber vielleicht erst, wenn man die Sachen schon eingeführt hat und die bringen was. Also wenn man selber bemerkt hat, okay, es bringt was für den Unterricht, weil dann erst ist es sinnvoll. Und am Ende muss man einfach nur mutig sein, und es wird nicht von Anfang an perfekt sein und es wird vielleicht nicht von Anfang an nur 10 Minuten kosten in der Vorbereitung, und vielleicht wird es viele Fragen geben, vielleicht werden manche Kollegen ein bisschen schimpfen, weil es wieder so transparent ist und so viel Kommunikation ermöglicht, oder und viele haben ein bisschen Angst irgendwie, dass man hinter den Kulissen gucken kann. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, je transparenter man ist als Lehrkraft, umso besser die Beziehung zu den Eltern. Die Eltern wissen, was die Kinder für ein Thema haben. Die wissen, wo die Lernschwierigkeiten halt sind und können irgendwie da anhand dessen entweder Rücksprache halten oder unterstützen. Also ein bisschen Mut, ein bisschen Zeit irgendwie finden, um das zu machen, und dann Stück für Stück etablieren und sich mit den Kollegen aussprechen, um zu gucken, inwieweit kann man das als Team irgendwie bewältigen. Aber auch hier, also ich habe nochmal diese Woche gehört, viele versuchen alles Mögliche irgendwie zu etablieren bei sich. Keine Panik, immer Stück für Stück, immer noch das, was man heute schafft, immer wirklich lieber viel Zeit, um akkurat Sachen einzuführen, als anfangen nur mal alles schnell auszutesten. Es ist wirklich sinnvoller, sich mal einem Thema zu widmen und das ordentlich zu machen. Und wenn man da die Sicherheit gewonnen hat und die Routine hat, dann kann man sich das nächste Thema nehmen und da weiter irgendwie beackern.
Ja. Na, du hast ja auch relativ lang gebraucht, jetzt für dich die ganzen Bausteine irgendwie zusammenzusuchen und zu entwickeln. Also ich kann mir vorstellen, wer irgendwie den Podcast neu entdeckt und die ganzen Folgen nachhört, hat natürlich viel Input und viele Ideen, aber ich denke auch, es macht eher Sinn zu versuchen, das dann nach und nach umzusetzen.
Es macht ja nicht nur Sinn, sondern es stresst ansonsten ungemein, wenn man alles umsetzen möchte. Ich freue mich über jedes Feedback, irgendwie, was ich bekomme, wo die Leute mir sagen, wie toll das alles ist und wie gern sie das alles umsetzen möchten. Aber das erzeugt auch Druck irgendwie, und das muss nicht sein, sondern man hat diese Ideen, die notiert man sich und dann Stück für Stück, ohne Stress, ohne Druck, irgendwie einfach, dass der Wille schon da ist, das machen zu wollen, finde ich schon mal großartig. Und das, also der Podcast sollte nicht da sein und
euch zu stressen.
Ja, um meine Zuhörer irgendwie zu stressen. Das wäre nicht schön. Sondern ich möchte gerne weiterhelfen, ich möchte gerne akut irgendwie Schulentwicklung weitertreiben. Aber ich möchte weder missionieren noch irgendwie unter Druck setzen. Sondern ich bin dankbar für alle, die zuhören, ich bin dankbar für die Rückmeldung und bin dankbar, dass viele versuchen, vieles umzusetzen. Aber bitte macht euch keinen Stress.
Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Ihr findet den passenden Blogbeitrag online unter elementarwissen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.